Heute wieder zu diesem nicht so ganz einfachen Thema. Da muss ich Sie also gleich seelisch und moralisch darauf vorbereiten. Es ist Schlafen nicht erlaubt heute Abend. Man muss die grauen Zellen ein wenig in Bewegung setzen. Ansonsten ja, wird man vielleicht nicht allzu viel davon haben. Zunächst noch ein paar Hinweise auf den Büchertisch. Ich will nochmal die Bücher vorstellen, die irgendwie direkt oder indirekt mit unserem Thema zusammenhängen. Dieses kleine Büchlein, Wenn Tiere reden können, da liegen noch eine ganze Menge da. Das kann man also sehr gut auch anderen weitergeben. Also Tiere erzählen praktisch von sich selbst. Das ist eins der ersten gewesen, die ich geschrieben habe mit dem Werner Gitt zusammen. Und es ist also sehr gut gelaufen in der Zwischenzeit. Ein anderes wichtiges kleines Heft, was man erwerben kann, das heißt, stammt der Mensch von Adam ab. Eine sehr gute und auch wirklich sachliche Darstellung. Es ist leider nicht bei allen Büchern so, die es auf dem christlichen Buchmarkt gibt zu diesem Thema, aber die Bücher, die also das Zeichen Wort und Wissen tragen, auf die kann man sich doch ziemlich gut verlassen. Auch dieses hier halte ich für ziemlich wichtig, Jesus, Darwin und die Schöpfung. Ich habe gesehen, dass ich noch ein paar Sachen mit hatte von Wort und Wissen. Die geben auch so einen Informationsbrief raus. Wort und Wissen Info heißt der. Das sind also eigentlich bloß noch zwei da. Und die kann man sich so mitnehmen. Und es gibt ein Blatt, was so regelmäßig dann mitkommt, wo so ein paar Informationen drauf sind, also was gerade läuft. Oder hier mal zum Beispiel biblische Urgeschichte, Sintflut, Geologie, zusammenfassende Thesen und Überblick. Da kommt immer wieder was raus, wo man sich informieren kann, was man auch ohne weiteres kostenlos beziehen kann. Wie bei manchen ganz guten Sachen, nicht alles, was gut ist, muss teuer sein. Gut, nun zu unserem Thema heute Abend. Als die Evolutionslehre vor reichlich 100 Jahren ihren Siegeszug antrat, fürchteten gewisse theologische Kreise, dass sie jetzt aus dem erlauchten Kreis der Wissenschaften ausgeschlossen würden. Und zwar dann ausgeschlossen würden, wenn sie weiterhin an den biblischen Aussagen über die Weltschöpfung festhalten würden. Man fürchtete sozusagen das Hohngelächter der damaligen Wissenschaftler und erfand die sogenannte theistische Evolution. Das meint also eine Evolution, die praktisch von Gott gesteuert wird. Es könnte doch so gewesen sein, argumentiert man, dass Gott sich bei der Schöpfung der Mechanismen der Evolution bedient hätte. Dieser Gedanke ist heute sehr weit verbreitet und wir müssen uns deswegen ein bisschen damit auseinandersetzen. Bloß bevor wir es tun, müssen wir wiederum wissen, wovon wir reden. Und deshalb am Anfang möchte ich einige Voraussetzungen schaffen und nochmal relativ rasch aufzählen, eigentlich die Grundlagen der Evolutionslehre. Dann wollen wir sehen, wie das überhaupt geht oder wie man das versucht, jedenfalls Schöpfungs Lehre und Evolutionslehre miteinander zu vereinbaren, auf welcher Basis. Und schließlich will ich eine Alternative anbieten. Also erstens die Grundgedanken der Evolutionslehre. Die Frage oder diese Grundgedanken, das ist das Merkwürdige, werden sehr selten genannt. Die sind immer vorausgesetzt. Das sind sozusagen Basissätze, die man oftmals überhaupt nicht beweisen kann, die aber die Grundlage, also praktisch die tragenden Säulen sind für alles andere, sonst funktioniert Evolution nicht. Es ist so ähnlich, wer am ersten Abend schon da war, als ich das Beispiel erzählt habe mit dem Wasserhahn, wer sich erinnert, ja, ein Wasserhahn tropft in so ein Gefäß, 100 Liter Wasser sind drin und wir haben ausgerechnet, also wie lange der Wasserhahn schon tropft. Und dann haben wir aber festgestellt, diese Rechnung stimmt nur, wenn 1, 2, 3, 4 verschiedene Voraussetzungen stimmen. Wenn die anders sind, stimmt das ganze Ergebnis nicht. Und genau diese Voraussetzungen, diese Basissätze, werden also, die sind vorhanden, werden aber meistens nicht genannt. Und deswegen täuschen wir uns oft über die Grundlagen der Evolutionslehre. Damit wir also ein bisschen folgen können, habe ich das hier nochmal jeweils aufgeschrieben, ein bisschen wenigstens. Schuf Gott durch Evolution, schuf Gott den Urknall und alle anderen Dinge. Und man könnte sagen, ja, ich habe das so ein Unterthema genannt, die Verwaltigung des Schöpfungs, Vergewaltigung des Schöpfungsberichts. Also nochmal, die Grundgedanken werden immer vorausgesetzt, es geht auch nicht anders. Erstens, schauen wir uns das gleich an, das Grundprinzip Evolution wird einfach vorausgesetzt. Immer und überall. Ich zitiere einen Evolutionstheoretiker, der sagte das so: Wir setzen die prinzipielle Richtigkeit der biologischen Evolutionstheorie voraus. Ja, wir setzen voraus, dass die Evolutionslehre universelle Gültigkeit hat. Die gilt einfach überall. Damit ist noch gar nichts bewiesen. Es ist nur eine Theorie, aber man behauptet, diese Theorie, man sagt nicht mal Theorie, man sagt Lehre, hat universelle Gültigkeit. Punkt. Ein anderes Zitat von Heumer von Ditfurt, ist ja ziemlich bekannt, jedenfalls in diesem Bereich der Evolutionstheorie. Zitat: Das Entwicklungsprinzip gilt nicht nur für den Bereich der belebten Natur, es ist weit umfassender, es ist deutlicher gesagt das umfassendste denkbare Prinzip überhaupt, denn es schließt den gesamten Kosmos ein. Die biologische Evolution ist nur ein Teil des gesamten Prozesses. Also man sagt dann auch, Evolution ist ein Prozess, der dauert in alle Ewigkeit an. Man müsste sagen, ja, was zu beweisen wäre, woher wollt ihr das wissen? Ihr behauptet das einfach zunächst. Aber das ist also ein Gedanke, der steht so fest. Und er ist natürlich auch schmeichelhaft, ein bisschen jedenfalls. Es entwickelt sich ja alles immer höher und wir werden ja sozusagen mitgenommen. Ob sich höher entwickelt, wird eigentlich gar nicht, kann man eigentlich gar nicht streng genommen behaupten. Es entwickelt sich irgendwo hin. Wir werden es gleich sehen. Eine zweite Sache wird generell vorausgesetzt, nämlich das Prinzip des Materialismus. Also, man sagt, die Welt und alles, was in der Welt ist, hat eine ausschließlich materielle Basis. Also eine geistige Urheberschaft etwa für Materie anzunehmen, ist aussichtslos auszuschließen. Und man sagt, so haben wir es noch gelernt, als ich das Abitur gemacht habe im Philosophieunterricht, die Materie ist ewig, unerschaffbar und unzerstörbar. Sie befindet sich in ständiger Bewegung und bringt immer neue Formen hervor. Nun ja, man sagt, die Materie ist ewig. Wir sagen als Christen, Gott ist ewig. Man merkt irgendwie, die Sprache ist nicht ganz sauber wissenschaftlich. Ja, auch der Begriff Ewigkeit ist eigentlich etwas, was man ja nicht messen kann. Wir haben gestern Abend darüber gesprochen, für die, die da waren. Okay, aber das wird einfach vorausgesetzt, das gilt, was anderes ist nicht vorhanden. Ob es doch da ist oder nicht, spielt keine Rolle, es sei nicht vorhanden. Nächste Voraussetzung bei Evolutionstheorie, das Prinzip, das Wort haben wir schon mal gehört, jedenfalls die am ersten Abend da waren, Uniformitarianismus, ein Bandwurmwort, das bedeutet, kurz gesagt, die Gegenwart ist der Schlüssel für die Vergangenheit. Also so, wie wir die Vorgänge heute beobachten, so sind sie immer gelaufen, also mit der gleichen Geschwindigkeit. Ja, man behauptet zum Beispiel, wenn man irgendwo mal in eine Tropfsteinhöhle kommt, ja, also so lange braucht das, ja, so und so viele Millimeter wächst das pro Jahr und demzufolge ist dieser Tropfstein also so und so alt. Dabei vergisst man regelmäßig zu erwähnen, die Voraussetzungen, die man da automatisch reinpackt, nämlich, dass also meinethalben die Sickergeschwindigkeit dieser Kalke oder so, die dann, oder was, des kalkhaltigen Wassers, was da durchläuft durch die Schichten, dass es immer gleich war, zum Beispiel. Und einige andere Dinge, man kann nachweisen, dass es auch sehr viel schneller gehen kann inzwischen. Aber man packt immer die entsprechenden Voraussetzungen rein. Das heißt also, man rechnet von jetzt, ja, und interpoliert das praktisch auf früher und von daher kommen dann auch riesige Zeiten heraus. Ein viertes, das ist vielleicht das Wichtigste, das ist die sogenannte Idee von der Selbstorganisation der Materie. Also, das ist zunächst nur eine Idee. Ja, die Materie organisiert sich selbst. Ob das wirklich so funktioniert, kann eigentlich niemand nachweisen. Wenn Sie das ausprobieren wollen, in Ihrem Umfeld, sozusagen, sagen wir mal, im Zimmer eines Jugendlichen, Selbstorganisation der Materie, also was da ist, Bücher und CDs und was da so alles kreucht und fleucht und rumliegt, wie sich das selbst organisiert nach einiger Zeit, wenn man nichts tut, das kann sich vielleicht jeder ausmalen. Das ist eigentlich im strengen Sinn Selbstorganisation. Das heißt, es organisiert sich eben gerade nicht. Jedenfalls, wir können es nicht beobachten. Aber es wird vorausgesetzt bei Evolutionstheorie, dass es eben, wenn man lange genug Zeit reinpackt, dann scheint es zu funktionieren, jedenfalls in den Köpfen der Leute. Evolution setzt also Prozesse voraus, die eine höhere Organisation vom Einfachen zum Komplexen, vom Unbelebten zum Belebten, vom Niederen zu höheren Stammesformen erlauben. Und diese Prozesse bezeichnet man eben als Selbstorganisation der Materie. Und Ursache dafür seien bestimmte Evolutionsfaktoren. Der erste, den man nennt, der heißt Zufall und Notwendigkeit. Also Selbstorganisation durch Zufall und Notwendigkeit. Der Ausdruck stammt von Jacques Monod. Und es ist ein Nobelpreisträger, also ein sehr kluger Mann. Aber der Ausdruck Zufall und Notwendigkeit besagt eigentlich, ich weiß es nicht, nichts mehr. Ja? Zufall, also jeder, der in der Schule ist oder so, oder der gerade Fahrschule macht, theoretische Prüfung, er sollte mal durch Zufall die Fragen beantworten lassen, was da rauskommt. Ja? Zufall, von mir aus, er kann es auch durch Zufall und Notwendigkeit machen. Ob man da wohl die Prüfung besteht. Nach unserer Erfahrung normalerweise kann das nicht funktionieren. In unserer Zeit ist man eigentlich immer mehr dahin gekommen, dass also eine vermehrte Anzahl von Wissenschaftlern sagt, Leute, das geht nicht. Wenn man die Wahrscheinlichkeit dafür ausrechnet, das ist also astronomisch unwahrscheinlich, dass überhaupt Leben auf so eine Weise entstehen kann. Manche oder immer mehr gehen eigentlich davon aus, es muss so eine göttlich lenkende Kraft gegeben haben, sonst kann das nicht sein. Man kann es ja ausrechnen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, also die Unwahrscheinlichkeit der ganzen Geschichte. Und da kommt man eben zu keinen sinnvollen Zahlen. Wenn diese Leute natürlich von Gott reden, meinen sie nicht den Gott der Bibel, sie meinen da irgend so eine Vorstellung, von der sie eben auch nichts weiter wissen. Zufall und Notwendigkeit, mehr hat man nicht am Anfang. Dann die nächsten Evolutionsfaktoren, haben wir ja in der Schule gelernt, Mutation und Selektion. Das sind die Motoren der Evolution, so hat es Konrad Lorenz gesagt. Nun ja, also Mutation, zufällige Veränderung der Erbanlagen, Selektion, also zusammen mit Isolation, und es kommt dann noch, also Auslese. Die Frage ist, ja, was will ich denn auslesen, wenn ich nichts habe? Es muss ja erstmal bis dahin gekommen sein. Also wenn ich zum Beispiel aus einer gewissen Anzahl von Menschen eine Fußballmannschaft auslesen will, müssen diese Anzahl Menschen ja erstmal da sein. Aber die spannende Frage ist ja, wie kommt es dazu, dass diese Anzahl Menschen da ist? Von vorher nichts. Das ist das Problem. Und da funktioniert also keiner dieser Faktoren. Nur Zufall bleibt. Und das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Übrigens, man hat kein einziges Beispiel gefunden bis heute, wo man praktisch durch diese Mechanismen, also Mutationen gibt es natürlich, gerade durch radioaktive Strahlung oder so, verändern sich die Erbanlagen fast immer zum Schlechteren, in 99, so und so viel Prozent der Fälle, immer zum Schlechteren, aber gut, es könnte ja theoretisch gesehen auch mal was Besseres bei rauskommen. Aber es ist noch nie passiert, man hat es noch niemals nachweisen können, dass eine echte höhere Entwicklung stattgefunden hat. Wie gesagt, dass also meinethalben die Schuppen eines Lurchs wirklich zu Federn eines Vogels wurden. Das wäre eine echte Höherentwicklung. Aber es ist niemals nachgewiesen worden. Das nächste wäre also praktisch die Idee von der Selbstorganisation, also die Materie macht das alleine, durch Isolation und Tod. Wenn die Individuen nicht stürben, so gäbe es keine Evolution,
so gäbe es nicht neue Individuen anderer Eigenschaften. Der Tod der Individuen ist eine Bedingung der Evolution. Karl Friedrich von Weizsäcker hat es gesagt. Oder ein anderer, gäbe es keinen Tod, so gäbe es kein Leben. Ohne das Sterben der Individuen hätte es keine Evolution des Lebens auf dieser Erde gegeben. Wenn wir so die Evolution des Lebens als ein in der Bilanz positives Ergebnis, als eine reale Schöpfung ansehen, wenn wir die Evolution als reale Schöpfung ansehen, akzeptieren wir damit auch unseren Tod als einen positiven und man höre kreativen Faktor. Was da noch kreativ ist, frage ich mich natürlich. Selbstorganisation soll geschehen durch diese Dinge, schließlich ohne Schöpfer. Hier habe ich ein sehr interessantes Zitat gefunden, das habe ich Ihnen gleich mal mit aufgeschrieben, von Ernest Cahan, oder wie das hier ausspricht. Er sagt, es ist absurd und absolut unsinnig zu glauben, dass eine lebendige Zelle von selbst entsteht. Aber dennoch glaube ich es. Denn ich kann es mir nicht anders vorstellen. Das ist interessant. Es ist unsinnig zu glauben, aber dennoch glaube ich es. Noch stärker ist eigentlich dieses Zitat hier von Sir Arthur Case. Er sagt, Evolution ist unbewiesen und unbeweisbar. Wir glauben aber daran, weil die einzige Alternative dazu der Schöpfungsakt eines Gottes ist. Und das ist undenkbar. Das sind schon starke Sätze, finde ich. Ja, man verzichtet auf den Schöpfer, man will ihn nicht haben, und aber Evolution ist unsinnig, sagen diese Leute selbst. Trotzdem glaube ich dran. Warum? Die Theorie ist sehr gut dazu geeignet, auf Gott zu verzichten. Den Gedanken Gott sozusagen zu verdrängen. Denn wenn man wirklich ernsthaft annimmt, es gibt einen Gott, hätte das unter Umständen ja mal Konsequenzen. Unter Umständen sogar einigermaßen unheilvolle Konsequenzen. Nämlich, wenn es einen Gott gibt, dann könnte es ja sein, ich muss mich vor dem mal rechtfertigen für alles, was ich getan und gesagt habe. Und es wäre ziemlich unangenehm. So kann man darauf verzichten. Also es funktioniert ja auch so. Eigentlich funktioniert es nicht, aber man glaubt es jedenfalls. Man verzichtet weiterhin auf Anfang und Ende bei der Zeit. Also wenn man Gott nicht hat, der irgendwann mal alles geschaffen hat, ja, dann braucht es ja letztlich keinen wirklichen Anfang zu geben. Über Urknall reden wir gleich noch. Aber also man kann beliebig viel Zeit erstmal reinpacken, aber ohne diese Zeit. Wenn man sich vorstellt, Evolution soll funktionieren, sagen wir mal, innerhalb von 1000 Jahren. Da würden die Leute alle anfangen zu lachen. Das ist also völlig absurd. Kein Mensch glaubt, dass Evolution funktioniert ohne 4,5 Milliarden Jahre oder noch mehr. Es kommt auf ein paar Monate nicht an. Man braucht unbedingt diese Zeit, weil kein Mensch glaubt, dass sich irgendetwas entwickelt in so kurzer Zeit, sagen wir mal von 1000 Jahren oder von 10.000 Jahren oder sowas. Also man ist unbedingt angewiesen auf eine riesig lange Zeit, weil der Gedanke sonst ein Märchen ist. Ich bin versucht, so eine ganz böse Geschichte zu erzählen. Sie kennen doch das Märchen vom Froschkönig, ja? Also da eine Königstochter, die lässt einen Kugelfall in den Brunnen und der Frosch bringt sie alles wieder hoch. Und sagt, ich gebe sie dir nur, wenn du mich heiratest oder wenn du mir einen Kuss gibst oder irgend sowas, ja. Und das will sie nicht, der Vater verpflichtet sich dann, dass ich das machen soll. Und dann gibt sie dem Frosch halt einen Kuss und gibt einen großen Plauz und dann steht ein Königssohn da. Wenn wir dieses Märchen in einer wissenschaftlichen Sprache ausdrücken, dann könnte man das so ausdrücken, aus Frosch wird Mensch in der Zeit T gleich Null. Das nennt man ein Märchen. Wenn ich aber jetzt sage, aus Frosch wird Mensch in der Zeit T gleich, sagen wir mal, 600 Millionen Jahre, auf einmal kriegt das eine Wahrscheinlichkeit. Dann könnte man das nennen Evolutionstheorie, oder?
Ich weiß, das ist ja ein bisschen bösartig argumentiert, aber ich will bloß mal deutlich machen, man braucht die Zeit. Man kann auf lange Zeit nicht verzichten, weil der Evolutionsgedanke, die Idee einer Entwicklung von allein und also dass die Materie sozusagen sich selbst organisiert, ist absolut absurd. Durch Zufall kriegt nun mal keiner eine vernünftige Chemiearbeit hin. Da müsste er schon 100.000 Jahre warten, aber das ist gewöhnlich zu lange für ein Menschenleben. Und auch dann wäre es noch nicht sicher, ob es stimmt. Man glaubt also an lange Zeit. Es geht prinzipiell nicht anders. Und man redet also von langer Zeit und auch von bei Urknall ist also nicht unbedingt der Anfang, sondern man spricht heute von einem Universum, das klingt dann sehr schön, das von Urknall zu Urknall schwingt. Manche Kosmologen finden dieses Modell des schwingenden Universums aus philosophischen Gründen anziehend, weil man eben das Problem der Genesis, also dass mal etwas entstanden ist, das kann man damit geschickt umgehen. Weiter, also Verzicht auf einen Schöpfer bedeutet, man hat auch in Wirklichkeit gar keinen Plan und kein Ziel. Zitat Holmer von Ditfurth, es gibt keine aus der Zukunft weisende Ursachen und damit kein im Voraus festliegendes Ziel der Evolution. Und ich finde, hier beißt man sich ein bisschen. Man sagt, es gibt kein Ziel, Evolution entwickelt sich nicht an einem ganz bestimmten Punkt, sondern irgendwohin. Bloß man sagt aber, es entwickelt sich immer höher. Und eine Höherentwicklung ist doch eigentlich ein Ziel. Das ist schwierig. Aber man sagt, niemals verlaufen die Anpassungen der Evolution aufgrund eines Programms zielgerichtet, deshalb können sie auch nicht als teleonomisch bezeichnet werden. Teleonomie meint also auf ein Ziel ausgerichtet. Wenn wir die Natur erforschen, gerade Pflanzen, Tiere, dann merken wir, dass also viele Mechanismen, die sind also unbedingt auf ein Ziel ausgerichtet. Die würden überhaupt nicht funktionieren, wenn nur ein einziges Detail rausfällt. Das ist die andere Seite. Okay, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Also die Grundgedanken der Evolutionslehre am Beispiel des Urknalls. Ich will ja jetzt nicht über 1000 Beispiele reden, sondern mehr die Prinzipien deutlich machen. Es ist schon so, bei allem wissenschaftlichen Anstrich, das haben wir bis jetzt schon gemerkt, kann kein Evolutionsmodell auf den Glauben verzichten. Manche sagen es auch deutlich, wir glauben das ebenso. Punkt. Beim Urknall, das ist die sogenannte Standardtheorie für die Entstehung des Universums, da wird uns schon einiges zugemutet. Die meisten wissen ja gar nicht, was glauben denn die Leute da, wenn die reden von Urknall oder Big Bang auf Englisch. Wenn man das glauben will, glaubt man nämlich, dass alles, was es gibt, das gesamte Universum, dass es anfangs in einem Körnchen zusammengepackt war, das sehr viel kleiner war als eine Stecknadelspitze. Was das war, weiß keiner. Es soll jedenfalls keine superdichte Energie gewesen sein, auch keine hyperkomprimierte Materie. Wir müssen glauben, dass der Keim des Weltalls von 100 Milliarden Galaxien. Eine Galaxie ist etwa unsere Milchstraße. Und ein ganz winzig kleiner Teil dieser Milchstraße ist unser Sonnensystem. Von 100 Milliarden Galaxien. Wir sollen glauben, dass seinen Ursprung nahm in einem kleinen Detail, vielleicht so groß wie ein Atomkern. Es war durchzogen, sagt man, von einem Wahrscheinlichkeitsgefüge namens Skalarfeld. Was es ist, weiß keiner, aber es klingt ganz gut. Als nächstes müssen wir glauben, also das gesamte Weltall, also unsere Erde ist ja doch schon ganz schön groß. Also mindestens, wenn ich von Hammerbrücke nach Altentreptow fahren muss, reicht mir das meistens schon. Und also um die ganze Erde rum, das ist ja noch viel weiter. Und es ist noch gar nichts gegen diese Dimensionen im Weltall. Und das glauben die alle ganz ernsthaft, das soll losgegangen sein mit einem winzig kleinen Teilchen, das war der Anfang. Dann, als nächstes müssen wir glauben, dass der Urknall überhaupt losging. Wieso ging der los? Und dass also dieses winzige Gebilde sich in Milliarden Bruchteilen einer Sekunde zu kosmischen Dimensionen ausgeweitet hat. Also man sagt, der Raum, sozusagen der Raum, den es ja vorher noch gar nicht gab, was war denn da ringsrum? Der Raum raste nach außen und er begann sich überhaupt erst aufzuspannen und die Bugwelle hätte dabei also möglicherweise höchstwahrscheinlich Überlichtgeschwindigkeit gehabt. Das sind also einige Daten. Wenn man also heute das annimmt, so und so, stellt man fest, so und so viel kosmischer Staub ist da oder das und das und das und das hätte dann entsprechende Folgen. Wir müssen weiterhin glauben, dass sich von diesem Gebilde, wovon wir nicht wissen, was es ist, subatomare Partikel abgesondert haben und es begann sich Materie und Antimaterie gleichzeitig zu bilden. Der Haken der Geschichte ist, dass beides kann gleichzeitig nicht existieren. Also Materie und Antimaterie würde sofort reagieren und wieder ins Nichts verschwinden. Es ist ja aber doch was da. Ganz offensichtlich, wir leben ja hier auf einer Erde und wir sehen da auch was und können auch ein paar Steine vom Mond runterholen. All das können wir ja schaffen. Ja, warum es nun uns doch gibt, sagt man, das kann man mit nichts beweisen, der einzige Grund, warum unsere Welt dennoch besteht, sei in einer winzigen Unwucht des Urknalls zu finden. Dass er also nicht gleichmäßig losgegangen nach allen Seiten, sondern hat eine ganz kleine Unwucht gehabt. Deswegen war die Materie ein ganz kleines bisschen mehr als die Antimaterie und deswegen blieb alles. Blieb das jedenfalls, dieser Rest. Naja. Also, was das Maß an Unglaublichkeit angeht, übertrifft der Urknall alles. Alles, was in der Bibel steht. Alles, was man von Gott und Schöpfung glaubt, bei weitem. Es werden einem Dinge zugemutet, die man glauben muss, aber man glaubt sie dann ganz gerne, weil sie oft von Wissenschaftlern vorgetragen werden und natürlich, weil sie erlauben, auf die Idee oder die Tatsache, Gott zu verzichten. Man braucht dann Gott nicht mehr. Naja gut, das hat noch ganz andere Konsequenzen, aber darüber will ich jetzt nicht sprechen. Also das ist sozusagen das Grundgerüst, die Grundgedanken der Evolutionslehre. Und nun gibt es Leute, die also sind praktisch von diesen Ideen erschlagen. Auch Theologen. Das hat also vor reichlich 100 Jahren angefangen, wo man also auch diese Theorie der theistischen Evolution erfunden hat und hat gesagt, ja, könnte es nicht doch Gott gewesen sein, der das alles so gemacht hat? Das sind so einige Grundüberzeugungen von Anhängern der theistischen Evolution. Und diese Leute haben folgende Überzeugung. Das fiel mir schon auf. Erstens, die Evolutionslehre wird mit Wissenschaftlichkeit gleichgesetzt und als prinzipiell richtig angesehen, also ein universales Prinzip. Es wird zwar von dieser Seite nur behauptet, man kann das prinzipiell nicht beweisen, es geht nicht, aber es wird so angesehen. Es wird grundsätzlich nicht mehr hinterfragt. Im Großen und Ganzen gilt es als Tatsache. Wer hier Einspruch erhebt, würde nach Überzeugung der Anhänger das Gespräch mit den Naturwissenschaften verbauen, das man angeblich mühsam wieder in Gang gebracht habe. Also evolutionistische Aussagen haben für solche Leute immer Vorrang vor biblischen Aussagen. Das ist einfach so. Zweitens, der Schöpfungstext der Bibel behaupten diese Leute, er würde ebenso wie die anderen Schöpfungstexte nicht den Anspruch erheben, Naturgeschichte zu beschreiben. Er bezeuge nur den Glauben des Exiljudentums an Gott, den Schöpfer, der damals aufgeschrieben wurde, der Schöpfungsbericht in der babylonischen Gefangenschaft, mit den damals oder im Zusammenhang mit den damals herrschenden Religionen habe sich also die biblischen Schreiber damit auseinandergesetzt. Der Haken dieser Geschichte ist, dass man das in der Bibel überhaupt nicht nachweisen kann. Es ist bloß sogar eine ziemlich schlechte theologische Theorie. Aber man entwickelt sie, um sozusagen sich anzupassen an die vorherrschende Meinung, das Paradigma, so sagt man das, also diese Denkvereinbarung, sozusagen Evolution. Ja, man möchte sozusagen den Evolutionsgedanken jetzt sogar in die Bibel reinpacken. Das hat man geschafft. Man versucht dann in der Theologie eben auch, also dass der Götterglaube, also zu beweisen angeblich, dass der Götterglaube sich von ganz primitiven Dingen bis zu den Yahweh-Glauben etwa hochentwickelt hätte, auch in Israel. Immer wieder findet man das bei solchen Theologen, aber für die haben also ein bestimmtes Fundament und das bedeutet, eben gerade was wir hier gesagt haben, Die Evolutionslehre hat den Vorrang letztlich. Der Schöpfungstext der Bibel ist eine spätere Erfindung und sowieso nicht von Gott. Und drittens, also um die Frommen zu beruhigen, sagt man, naja, die Bibel beschreibt eben nur, dass Gott die Welt geschaffen hat, aber nicht wie. Und die Wissenschaft, die Evolutionslehre, sagt uns, wie Gott das gemacht hat. Das klingt erstmal gut, aber das Ding hat einen Haufen Haken und Ösen, also Schwierigkeiten. Und darüber müssen wir noch ein bisschen nachdenken, nämlich über die Vereinbarkeit von Evolution und Schöpfung. Ein Zeitgenosse von Darwin, es war ein Naturwissenschaftler, er hieß Philipp Gosse, er hat seinerzeit, also zur Zeit von Darwin, und da haben die Leute sich natürlich unheimlich lustig drüber gemacht, der hat behauptet, Gott habe gewisse Fossilien in die Gesteinsschichten hinein praktiziert, um dadurch die Menschen absichtlich irre zu führen und zu prüfen, ob sie im Glauben festblieben. Das ist natürlich eine haarsträubende Meinung und also horrender Blödsinn. Das war das eine extreme Verlegenheitslösung, die in keiner Weise dem entspricht, was wir aus der Bibel von Gott wissen. Die andere Lösung sieht so aus, wie das ein gewisser Hans-Hinrich Jensens sagt. Er stellt einfach alle Evolutionsgegner auf dieselbe Stufe wie Gosse. Er sagt, wer heute noch Evolution leugnet, und das kann einem überall begegnen, in der Schule, an der Universität, sonst wo. Wer also bestreitet, dass das Prinzip Evolution, was nicht nachgewiesen ist, es gibt keinen einzigen Beweis für eine echte Höherentwicklung, keinen einzigen echten Beweis für eine Selbstorganisation der Materie. Aber wer das Prinzip in Frage stellt, der wird also völlig beiseite gestellt, den nimmt man nicht mehr ernst. Du bist von vorgestern. Wer heute noch die Evolution leugnet, Zitat, muss Gott der absichtlichen Täuschung der Menschheit beschuldigen. Das klingt dann sogar fromm, ja? Also dann hätte Gott dich ja getäuscht, hätte Gott die Menschen getäuscht. Denn es stimmt doch, wir können doch alles nachweisen, in Wirklichkeit stimmt es gar nicht. Bestimmte Dinge sind plausibel zu machen, aber also wer am ersten Abend da war, der hat ein bisschen mitgekriegt, wie das funktioniert und warum wir bestimmte Dinge immer voraussetzen müssen, die wir eigentlich gar nicht wissen können. Es geht um die Geschichte. Nun, man versucht, die Evolution und die Schöpfung zu vereinbaren auf der Basis vom bibelkritischen Denken. Also es gibt Leute, die halten sowieso die Bibel nicht für Gottes Wort, sind also sehr kritisch der Bibel gegenüber eingestellt. Leider gibt es auch eine Menge Theologen, die das so sind. Und was kommt daraus? Diese Leute müsste man Folgendes fragen. Wir wollen also mal praktisch jetzt einen Test machen, verschiedene Tests. Also diese Ideen mal prüfen anhand der Bibel, hält das einigermaßen stand. Die Bibel sagt zum Beispiel, dass Gott die Welt von Leid und Tod erlösen wird. Wenn das aber stimmt, dass also Gott die Welt geschaffen hätte durch Evolution, dann müsste man also sagen, Gott wird mal die Welt von Leid und Tod erlösen, aber von dem Leid und von dem Tod, den er selber erst geschaffen hat. Denn Evolutionsidee setzt den Tod voraus, hat man vorhin schon gesagt. Das wird schwierig. Hat Gott die Welt wirklich so erschaffen, wie sie jetzt ist, mit ihrer Unzulänglichkeit, mit Angst und Schmerz und Tod und Krankheiten und Katastrophen? Hat Gott den Menschen geschaffen mit seiner enormen Leistungsfähigkeit, wie er jetzt ist, und ihn dann in eine Welt voll Leid und Elend gestellt, die er auch selbst noch gewollt und geschaffen hat? Was wäre das für ein Gott? Wie kann der Tod der letzte Feind sein, der durch unseren Herrn Jesus besiegt wurde und endgültig vernichtet werden wird, wenn Jesus eben diesen Todesmechanismus geschaffen hätte, praktisch? So wird deutlich, dass durch die Evolutionstheorie das Schöpfungs- und Erlösungswerk Gottes gänzlich verraten wird. Also Leute, die praktisch auf dem bibelkritischen Hintergrund sagen, okay, Evolutionstheorie stimmt, die haben sich nie überlegt, welche Konsequenzen das für ihre eigene Theologie hätte. Das heißt, die Grundaussagen der Bibel kannst du vergessen. Dann kannst du auch deinen Glauben über Bord werfen, du brauchst gar nichts mehr.
Es gibt andere Leute, die glauben schon, dass also die Bibel in den wesentlichen Dingen stimmt. Also dass diese heilsgeschichtlichen Dinge, die also das, was geschehen ist, dass das im Wesentlichen stimmt, dass Jesus Christus Menschen erlöst, dass er dafür gestorben ist. Das glauben die schon. Und trotzdem bejahen sie den Evolutionsgedanken. Diese Leute kommen wieder in Konflikte, wenn wir das testen. Man müsste nämlich mal überlegen, also wenn das alles stimmt, einerseits Evolution stimmt und andererseits Bibel stimmt, dann müsste man fragen, an welcher Stelle eigentlich der Evolution beginnt der Mensch ein Gegenüber und ein Ebenbild für Gott zu sein? An welcher Stelle des tiermenschlichen Übergangsfeldes wird der Mensch auf einmal Adam? Oder? Gab es schon Menschen vorher, sogenannte Präadamiten? Also Leute, die vor Adam lebten, gab es das wirklich? Eine zweite Frage müsste man diesen Leuten stellen. Ich habe hier einige gleich aufgeschrieben. Wann wäre in der Evolution der Sündenfall anzusetzen, wenn die Folge der Sünde schon lange vor dem Menschen in Erscheinung getreten wäre? Die Bibel sagt, die Folge der Sünde ist Tod. Wir haben vorhin gesagt, Evolution benötigt den Tod überhaupt zur Höherentwicklung. Wenn der Tod schon vorher da gewesen wäre, wozu dann das Ganze? Drittens, kann der Gott der Bergpredigt, kann der auch der Gott der Evolution sein? Also kann ich einen Gott ernsthaft fürchten, der sozusagen die Ursuppe Millionen von Jahren brodeln lässt, um eine einzige lebende Zelle hervorzubringen? Und dann hat das Lamm auf dem Thron die Welt mit den Grundsätzen eines Raubtiers geschaffen? Wenn wir jetzt von der Bibel her denken. Und noch eine Idee. Wie lange wird Gott wohl brauchen für den neuen Himmel und die neue Erde, die er uns versprochen hat, wenn er für die alte schon Milliarden von Jahren benötigt hat? Ich möchte deutlich machen, ich rede jetzt vom biblischen Standpunkt aus. Wenn wir wirklich versuchen, den Evolutionsgedanken in die Bibel hineinzupacken, können wir alles vergessen. Es stimmt überhaupt nichts mehr. Und wir merken, die Dinge vom Anfang, also die ersten Kapitel der Bibel, sind ungeheuer wichtig für uns, genauso wie die zentralen Kapitel der Bibel über Jesus Christus und wie die letzten Kapitel der Bibel von der neuen Welt Gottes. Es hängt eins am anderen. Und das sollten wir Christen wenigstens begreifen und ein bisschen vorsichtig sein. Weiter. Trotzdem, Evolutionstheorie ist so stark, auch dass viele kapituliert haben, viele auch ganz bibeltreue Christen, und sagen, ja, es könnte ja doch sein. Guck mal, es steht doch auch geschrieben, dass Gott der Erde befahl, bestimmte Dinge hervorzubringen. Ja, die Erde bringe hervor Pflanzen oder so. Ja, das klingt doch wie Evolution. Könnte es nicht doch sein? Oder 1000 Jahre ist ja bei Gott wie ein Tag. Haben wir schon drüber gesprochen am ersten Abend. Also könnte es nicht doch sein? Nein, es kann nicht sein. Aus dem einfachen Grund. Wenn man die Bibel genau liest, wie es da steht, merkt man eine Menge Ungereimtheiten, die passen einfach nicht mit Evolution zusammen. Ich lese ein paar vor. Erstens, Pflanzen- und Tiergruppen werden von Gott unabhängig voneinander geschaffen. Also, Gott befahl der Erde, sie hervorzubringen, aber unabhängig voneinander. Gott schuf weiterhin, zweitens, Pflanzen und Tiere nach ihrer Art. Das schließt eine Höherentwicklung aus. Ja, die Arten im Prinzip waren fertig. Es gab dann Variationen, es gab dann sowas wie Züchtung oder auch natürliche Züchtung, aber niemals Höherentwicklung, sagt die Bibel ganz deutlich. Drittens, die Reihenfolge der Erschaffung, wie sie in der Bibel berichtet wird, stimmt in keiner Weise mit Evolution überein. Zum Beispiel werden die Vögel vor den Kriechtieren geschaffen. Laut Evolutionsidee entwickeln sich die Vögel aus den Kriechtieren. Viertens, das jetzt Sichtbare hat sich nicht aus Vorstufen entwickelt, sondern wurde aus dem Nichts ins Dasein gerufen. Weiter, in Gottes Schöpfung gab es keinen Tod am Anfang. Kampf ums Dasein war nie ein Prinzip göttlicher Schöpfung. Und Eva ist als erste Frau die Mutter aller Lebenden, und das schließt Menschen vor Adam und Eva aus. Wie gesagt, es kann sein, dass Sie jetzt ein paar Fragen haben, heben wir sie uns auf für nachher. Wir können da noch drüber reden. Nun, man hat immer wieder versucht, das miteinander zu vereinbaren. Es gab also Theorien, zur Harmonisierung, ich habe es gerade mal erwähnt, die Theorie des Präadamiten, die stammt von einem Geologen, Professor Dr. Freiherr von Hühne, und er meinte, dass die Menschen sich also durch verschiedene Tierstadien langsam immer höher entwickelt haben. Und Gott habe dann aus einer dieser Rassen, dieser höchst entwickelten, den Adam herausgenommen. Und das war eben dann der Adam, und so ging dann die Geschichte der Menschheit los. Und er meinte, ja, Gott habe durchaus Erde genommen, um den Adam zu bauen. Und er meinte, diese Tiere, ja, die Vorstadien, das wäre praktisch die Erde gewesen. Das hat bloß natürlich einige biblische Haken. In der Bibel steht, du bist vom Staub genommen, Mensch, und zum Staub wirst du zurückkehren. Dann müsste das ja bedeuten, also du bist vom Tier genommen und wirst zum Tier zurückkehren. Okay, es mag sein, dass manche Menschen sich wie die Schweine benehmen, aber wenn man stirbt, wird man kein Tier. Es sei denn, man würde glauben an Reinkarnation, aber das hat mit der Bibel nicht das Allergeringste zu tun. Okay, es gibt eine ganz andere Theorie, und die ist den Christen unter uns vielleicht ganz gut vertraut. Mit dem Fremdwort heißt die Restitutionshypothese. Da will ich ein kleines bisschen drauf eingehen, weil das vielleicht manche interessiert. Man sagt, dass zwischen 1. Mose 1, Vers 1, da steht also im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist so der erste Satz der Bibel. Und dann Vers 2, und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und man sagt, zwischen diesen beiden Versen, da ist noch viel passiert. Und man versucht das sogar mit einer Übersetzung plausibel zu machen. Es würde heißen, die Erde wurde wüst und leer, was vom Hebräischen zwar nicht stimmt und auch nicht so geht, aber man mag das halt. Und diese Idee erlaubt nämlich diesen Christen, praktisch die ganze Evolutionstheorie zwischen den ersten und den zweiten Vers der Bibel reinzupacken. Da könnte ja alles passiert sein. Ja? Da gab es schon mal eine Welt und die ist dann gefallen und Satan, der hat sich da erhoben gegen Gott und wurde dann gestürzt. Und dann hat Gott aus dem Chaos sozusagen wieder alles hergerichtet, diese Welt, die wir haben. Man sagt dann, der Ausdruck Tohu Wabohu, kennen Sie ja vielleicht im Hebräischen, steht ja wirklich dort, die Erde war wüst und leer. Also war, also Tohu Wabohu, so heißt es auf Hebräisch. Und von daher haben wir diesen Ausdruck. Das meint eigentlich nur, es war gestaltlos und nicht geformt. Es meint nicht in Wirklichkeit verwüstet, dass also ursprünglich mal was Schönes war und es dann kaputt gegangen ist. Also man sollte solche Dinge eigentlich nicht glauben. Es gibt eine ganze Menge Gegenargumente gegen diese Theorie. Das wichtigste Argument für mich, ich habe sie hier mal aufgeschrieben, ich will jetzt nicht gar nicht im Einzelnen noch darauf eingehen, auch aus Zeitgründen. Das wichtigste Argument für mich ist, es steht eben nicht da. Und man sollte möglichst in der Bibel nicht das auslegen, was nicht da steht, sondern man sollte gewöhnlich das auslegen, was da steht. Das ist viel sinnvoller. Also man soll nicht in die Bibel hineinlegen, sondern man soll die Bibel auslegen. Man soll da schon aufrichtig und ehrlich auch an die Bibel herangehen. Okay, es gibt auch noch andere Auffassungen, lassen wir die jetzt mal weg. Periodenauffassung und so, dass Gott immer wieder mal was geschaffen hat. Also Leute haben, auch Christen, haben wirklich am Anfang, als die Evolutionstheorie ihren Siegeszug antrat, haben ungeheure Schwierigkeiten mit dieser Grundidee gehabt. Weil sie wirklich alles vernichtet. Und man suchte praktisch auch unter den Theologen jetzt irgendwie nach einem Ausweg. Können wir das miteinander vereinbaren? Aber das Schlimme ist, man hat also von vornherein kapituliert vor der Evolutionsidee. Man hat also das, was man selber hatte, die Bibel, den Glauben an Gott, hat man praktisch drangegeben und hat ihm der Evolutionsidee geopfert, obwohl diese Idee überhaupt nur eine Idee ist und nicht mehr. Wir kommen zum letzten Punkt, der Alternative. Könnten wir denn eine echte Alternative anbieten? Ich meine ja. Und diese Alternative besteht in der Schöpfungsforschung. Man kann ganz sauber wissenschaftlich arbeiten. Ich will mal einige Dinge also hier darstellen. Die Alternative der Schöpfungsforschung. Schöpfungsforschung geht davon aus, also wissenschaftliche Arbeit an der Schöpfung, die aber ihre Grundüberzeugung, denken Sie an die Basissätze oder die am ersten Abend da waren, denken Sie nochmal an diese Geschichte mit dem Gefäß, 100 Liter Wasser, ja, welche Voraussetzungen da sein müssen. Das sind die Basissätze, die man prinzipiell nicht beweisen kann,
aber die vorhanden sind. Und wir haben jetzt einfach andere Basissätze, aber können saubere wissenschaftliche Arbeit dabei betreiben. Erstens, es gibt einen Schöpfer. Man geht davon aus. Gott hat alles geschaffen. Zweitens, und das ist vielleicht interessant und das wissen vielleicht auch einige von Ihnen, oder ist jedenfalls nicht ganz so klar, Naturgesetze. Was ist denn eigentlich ein Naturgesetz? Für viele ist das gar nicht so klar. Es ist weiter nichts als eine Erfahrungsregel. Ein Naturgesetz bewirkt überhaupt nichts. Ein Naturgesetz